Total Sozial, der Podcast mit Lydia Jäger. Ran an die sozialen Themen mit Herz und Haltung.
Rund um die Uhr erreichbar, anonym und kostenlos. Die Telefonseelsorge ist für viele Menschen in akuten Krisen eine ganz wichtige Anlaufstelle. Das belegt jetzt auch erstmals eine Studie, die im vergangenen Herbst vorgestellt worden ist. Die hat gezeigt, wie relevant dieses kirchliche Angebot für die Gesellschaft ist und wer die Menschen sind, die dort ehrenamtlich arbeiten. Aber wie wird man eigentlich darauf vorbereitet, mitten in der Nacht ans Telefon zu gehen? Wer engagiert sich und was braucht es, damit die Telefonseelsorge auch in Zukunft verlässlich erreichbar ist? Ja, darüber spreche ich heute mit Tobias Lehner. Er macht die Öffentlichkeitsarbeit bei der Telefonseelsorge. Hallo, grüß Sie.
Hallo, grüße Sie.
Und dann ist noch jemand hier, der dieses Studio sehr gut kennt, meine ehemalige Kollegin Gabi Hafner. Gabi, du hast dich nämlich zur ehrenamtlichen Mitarbeiterin bei der Telefonseelsorge ausbilden lassen und deswegen bist du heute hier, der perfekte Gesprächsgast. Schön, dass du da bist.
Ja, danke für die Einladung.
Wir fangen an mit so einem Blick auf die Studie so ein bisschen, die auch eben zeigt, wie wichtig die Telefonseelsorge ist. Warum wurde denn die Studie eigentlich in Auftrag gegeben, also mit welcher Zielsetzung?
Es wurde eine bayernweite Studie, 17 Telefonseelsorgestellen in Bayern haben wir mit so 1200 Ehrenamtlichen so im Rücken, schon eine ganze Menge. 70 Jahre gibt es die Telefonseelsorge 2026. In München haben wir sie seit 64 Jahren, so habe ich kurz überlegt, Jubiläum ist schon wieder ein bisschen her, 64 Jahre und ehrlich gesagt, das wird vielleicht manchen Hörerinnen und Hörern auch gehen, Telefonseelsorge stellt man sich vielleicht ein altes klassisches Telefon vor, Menschen vielleicht auch in dieser Altersklasse, alles stimmt, wir haben Best-Agerinnen und Best-Ager, sagt man ja heute dazu, Menschen, die im Ruhestand sich engagieren, sind sehr willkommen, wir haben die klassische Telefonseelsorge, aber wir sind natürlich auch längst im Netz unterwegs. Chatberatung, E-Mail-Beratung, Messenger-Beratung ist so ein dickes Brett, das wir gerade versuchen zu bohren. Selbstvergewisserung tut irgendwie gut. Zu schauen, wo stehen wir, wo können wir ausbauen und wie stehen wir da, wie sind wir vernetzt, was sagen eigentlich Träger, was sagen andere Beratungsstellen der psychosozialen Landschaft dazu, was sagen auch die Ehrenamtlichen, die ja unser Kapital sind, ohne die könnten wir nichts machen. Und deshalb diese Studie, und es steht natürlich auch ein ganz knallharter Grund dahinter, das ist das Geld. Wir alle wissen, Kirchenmittel werden weniger. Telefonseelsorge ist zu 95% aus Kirchensteuermittel finanziert. Ich sage das immer allen, die mit Kirchensteuer hadern. Ja, es ist ein großes Plus, dass es das noch gibt. In der Erzdiözese München und Freising, muss man auch sagen, stellen wir fest, eine große Offenheit, eine Bereitschaft zur Unterstützung. Wir sind noch sehr gut ausgestattet. Bei den Kolleginnen und Kollegen in anderen bayerischen Stellen schaut es ganz anders aus. Da ist die Lage, ja, ich will wirklich sagen, auch prekär. Da werden Stellen gestrichen, hauptamtlichen Stellen, die ja für die Begleitung der Ehrenamtlichen da sind. Das geht zulasten Ausbildung, Fortbildung. Und das ist sehr schade. Und deshalb, wenn wir Telefonseelsorge halten wollen, und das betonen alle, auch in dieser Studie, dann müssen wir auch was dafür tun. Und dieses Wachrütteln, das wollten wir auch mit dieser Studie leisten und darstellen.
Also das hat diese Studie aber eigentlich auch deutlich belegt, ja, wie wichtig die Telefonseelsorge ist.
Sie hat es belegt. Und zwar erstmal quantifizierbar und empirisch nachprüfbar. Sie hat es belegt bei Trägern, sie hat es belegt bei den sogenannten Stakeholdern, also ich sage jetzt mal alle, die so im Umfeld Telefonseelsorge sind, Beratungsdienste, Krisendienste und so weiter. Sie hat es belegt bei den Mitarbeitenden, hauptamtlich und ehrenamtlich. Was noch aussteht, das ist natürlich auch spannend oder wäre super spannend, sind natürlich die Anrufenden, die Ratsuchenden, die sich an uns wenden. Das ist natürlich aus Datenschutzgründen, auch aus finanziellen Gründen jetzt noch nicht möglich gewesen. Das müsste auch auf Deutschland-Ebene passieren. Aber es war jetzt so ein Auftakt, einfach mal zu schauen. Und ja, alle Beteiligten, die wir jetzt so abfragen konnten aus diesem Umfeld, Telefonseelsorge, sagen, es ist ein hochprofessionelles Angebot. Es ist Kirche. Die Studienmacher, dafür haben wir nicht, also für die Studie haben wir bezahlt, aber für den schönen Titel haben wir nicht bezahlt. Hier liegt die Kirche der Zukunft, sagen die. Mhm. Und ich glaube, das ist ja oft etwas, wo man so, ja, Kirche gibt's auch noch. Nein, wir können auch mit stolz geschwellter Brust sagen, hier ist Kirche, hier wird Kirche gelebt, hier wird Seelsorge gelebt, auch von Menschen, die vielleicht gar nicht so mehr kirchlich angebunden sind. Und das ist schon ein starkes Plus, dass wir, ja, ein Pfund, mit dem wir auch wuchern können.
Mhm. Die Telefonseelsorge wird da eben auch als Brücke zwischen Kirche und Gesellschaft bezeichnet. Woran zeigt sich das denn ganz konkret?
Das zeigt sich Ja, jetzt kommt der theologische Satz, der nicht von mir stammt, sondern bei der Studienpräsentation geformt wurde. Die Telefonseelsorge löst ein basales, ein grundlegendes Versprechen von Kirche ein, das da lautet, ich bin da. Und das heißt ganz pragmatisch, 24 Stunden erreichbar, niederschwellig, für alle Hintergründe. Kirche, Gesellschaft. Ist aber auch auf der anderen Seite, die Studie hat, und das war sicher ein erstaunliches Ergebnis, zutage gefördert, 25% der Ehrenamtlichen, die da mitgemacht haben bei der Studie, die sind nicht mehr in der Kirche, die sind ausgetreten. Die haben zum Teil schwierige Biografien, auch Leid zu tragen an der Kirche, sagen aber, ich möchte mich in diesem Bereich dafür engagieren, für das, was ich von diesem, wenn man es wieder theologisch sagt, von diesem Jesus wahrnehme, nachahmenswert finde, wichtig finde. Das ist so diese Brücke Kirche-Gesellschaft. Aber dann sagen wir ganz oft, Telefonseelsorge ist Seismograph für gesellschaftliche Entwicklungen, so ein Fieberthermometer. Und das merken wir auch, das merken die Ehrenamtlichen, die am Telefon sind, dass Themen aufploppen, die vielleicht medial nicht immer die große Rolle spielen, aber die bei vielen Menschen da sind. Wir haben es bei Covid erlebt, wir haben es bei den Kriegen in der Ukraine im Nahen Osten erlebt, dass Kriegsängste aufbrechen. Wir erleben es hier in einer vermeintlich, man sagt immer, München sei so reich. Ich gehe, seit ich bei der Telefonseelsorge arbeite, völlig anders durch München. München ist arm, nicht nur materiell arm, sondern sozial arm. Und das beschäftigt mich wirklich und macht mich betroffen, sage ich mal. Wir haben die jungen Menschen, die sich per Chat melden und sagen, ich habe so viele Möglichkeiten in meinem Leben und weiß nicht, was ich damit anfangen soll. Das ist nicht die Generation, wie es in den Medien gezeichnet wird. Ja, die leben so in den Tag hinein und altruistisch und was bringt mir das? Das ist nicht so. Es gibt viele Menschen, die junge Menschen, die Verantwortung leben wollen, aber die schlicht keinen Plan haben. Und dazu sagen, das höre ich mir an, da habe ich ein offenes Ohr und vielleicht einen Idee für einen ersten Schritt im Gespräch, das, glaube ich, ist Brückenfunktion, die wir ganz gut erfüllen.
Also auf die Themen kommen wir dann auch gleich noch so ein bisschen zu sprechen. Es ist auf alle Fälle eine Wertevermittlung da, ohne ja missionieren zu wollen, sage ich mal. Oder die Institution Kirche steht im Hintergrund. Es geht wirklich um Wertevermittlung auch.
Wir missionieren nicht, aber wir stellen, das steht auch so in der Studie, Spiritualität als Ressource zur Verfügung. Was heißt das? Wir haben nicht wenige Menschen, die sich bei uns melden und die sich Gebet wünschen. Die sagen, ich trage seit Jahrzehnten eine Schuld mit mir herum. Wir sind kein Beichtstuhl, wobei es schon oft, also ich glaube, dass vieles aufploppt, was in den Beichtstühlen heute nicht mehr auftaucht. Uns fehlt diese sakramentale Dimension, aber uns fehlt nicht diese urchristliche, urseelsorgerische Funktion. Ich bin da an deiner Seite, auch in dem, was in deinem Leben völlig daneben gegangen ist. Und wie gesagt, niemand kriegt, wenn man es jetzt so sagen will, den lieben Gott um die Ohren geschlagen, aber er kriegt ihn angeboten dort, wo ich sage, der trägt vielleicht noch so eine Dimension, wo alle anderen Worte und alles andere an Vertröstungen nicht mehr trägt. Gott nicht als Lückenbüßer, sondern als einer, der in dem Gespräch mit dazukommen darf. Und das ist ja, glaube ich, unterscheidet uns auch wohltuend von vielen anderen Beratungsdiensten.
Die Nachfrage gibt es Ihnen ja auch recht. Also die ist sehr, sehr hoch. Die ist höher, als man ja vielleicht auch nachkommen kann. Deswegen ist es umso wichtiger, dass es Menschen wie dich gibt, Gabi, die sich da wirklich ehrenamtlich auch ausbilden lassen und da sich ans Telefon setzen. Die Studie hat ja gezeigt, hauptsächlich weiblich, diese sogenannten Best-Ager, also frisch im Ruhestand. Du triffst da so genau mitten ins Schwarze, das trifft alles so auf dich zu. Du gehörst eben zu der Gruppe, die laut Studie besonders stark vertreten ist. Was war so deine Motivation, zur Telefonseelsorgerin dich ausbilden zu lassen, sage ich mal? Wie bist du da drauf gekommen?
Also irgendwie weiß man ja, dass es diese Telefonseelsorge gibt. Ich fand es immer schon ein spannendes Angebot. Und ich glaube, jeder denkt mal nach drüber, wie ist es eigentlich oder wer ruft da an. Dann habe ich ganz konkret eine alte Bekannte, die bei der Telefonseelsorge arbeitet. Und haben uns immer mal wieder in der S-Bahn gesehen und dann so ein bisschen ausgetauscht. Dann habe ich mal eine Kollegin auf dem Weg auch kennengelernt. Und ich dachte mir, ja, das ist eigentlich schon einfach eine wahnsinnig sinnvolle Arbeit. Und dann habe ich mir gedacht, okay, wenn man bewirbt sich ja, es ist ein Auswahlverfahren, ich habe mir gedacht, okay, das mache ich jetzt. Und ich hatte einfach auch Lust, ja, wieder in ein Team zu gehen, nach dem Arbeitsteam. und wollte eigentlich schon was machen, was ich einfach 100% sinnvoll finde. Und wo aber was Handfestes, ein gutes Konzept dahinter steckt auch. Und das habe ich bei der Telefonseelsorge absolut gefunden. Und auch also viele tolle Kolleginnen und Kollegen. Und es gibt da schon auch welche, die haben echt einen anspruchsvollen Job und machen zusätzlich noch das Ehrenamt. Mhm. Das ist also keine reine Rentnertruppe. Und ja, das geht so ein bisschen eben auch über Generationen hinweg. Das ist einfach auch ein schöner Austausch. So die ganz alten Hasen, die Erfahrenen, die Jüngeren, die frisch dazugekommenen. Also ein ganz spannender Austausch.
Also du fühlst dich gut aufgehoben, bist da gut reingestartet?
Ja, da steckt viel Erfahrung drin. Das merkt man von Anfang an eigentlich. Und es ist auch schon so ein bisschen dafür gesorgt, dass man da gut ankommen kann.
Wie läuft dann die Ausbildung konkret ab? Also wie lange dauert die? Wie viele hat man da Kurse? Wird dann geprobt? Wie muss man sich das vorstellen?
Also es ist schon so ein Dreivierteljahr, auf das man sich einlässt. Wenn man dann den Brief kriegt oder die Mail mit den Terminen, dann denkt man sich schon, boah, jetzt ist der Kalender aber gleich voll. Wann fahren wir jetzt in Urlaub? Wie sage ich das meinem Mann, dass ich so oft nicht da bin? Es sind drei Säulen. Also zum einen sind es Wochenenden, die sehr intensiv sind und auch gut in der Intensität. Dann sind es Fachabende, die online sind, wo es dann mehr um fachlich-inhaltliche Dinge geht. Und es sind Hospitationen bei erfahrenen Kolleginnen und Kollegen, wo man dann wirklich auch von Anfang an selber mit ans Telefon geht, den Kollegen beobachtet, zuhört, das dann bespricht, aber eben auch selber ans Telefon geht. Das kommt dann so so nach dem ersten Drittel der Ausbildung startet man da so langsam rein. Das sind 20 Hospitationen. Und dann fühlt man sich danach eigentlich schon richtig zu Hause in den Räumen auch und hat schon mal ein gutes Spektrum erlebt, was so an Anrufen kommt, wie man selber so reagiert und konnte während der Zeit, und es geht ja dann weiter, auch dran arbeiten, ja, das immer noch zu verändern, neue Gedanken mit reinzubringen. Also das geht kontinuierlich dann auch weiter.
Also man lernt da sicherlich auch nie aus, wie es in den meisten Bereichen so ist.
Ganz genau.
Entwickelt sich persönlich dann auch immer weiter. Wenn man sich jetzt das ganz naiv vorstellt, auch so diese Nachtdienste, also ich muss gestehen, ich habe echt immer gedacht, da gibt es so eine Art Rufumleitung und man sitzt daheim und dann kommen die Anrufe daheim an und da telefoniert man dann mit den Leuten. Aber erzähl mal, wie es wirklich ist.
Also man kann inzwischen Nachtdienst von zu Hause machen. Das machen einige, oft Kolleginnen, die weit weg wohnen. Es gibt nämlich auch echt viele, die einen langen Weg in Kauf nehmen, um in die Dienststelle zu kommen und dieses Ehrenamt auszuüben. Aber der Regelfall ist, dass man in der Dienststelle ist. Und ja, diese Nachtdienste, das ist schon so ein Aufregerthema, wo ganz viel drüber diskutiert wird während der Ausbildung. Boah, wie werde ich das schaffen? Wie werde ich das anpacken? Und packe ich das überhaupt? Was wo man auch so dann reinwächst. Aber es wird in der Regel von der Dienststelle telefoniert, also sowohl tagsüber als auch nachts. Es ist eine 4-Stunden-Schicht jeweils, für die man sich dann einträgt im Dienstplan schon eine ganze Zeit im Voraus. Es ist aber auch flexibel. Also wenn man dann doch sagt, da kriege ich Besuch oder da geht's nicht, dann kann man tauschen oder eben den Dienst zurückgeben. Also man ist, sag ich mal, zeitlich in der Planung, kann man das sehr gut selber steuern. Wann, auch wie oft und ja, eben auch ein bisschen von wo aus.
Wenn ich vielleicht ergänzen darf, es gibt viele, wenn mich so zum ersten Mal interessiert, die ansprechen, so, gerade so wie Sie auch gesagt haben, Mensch, ich komme vor zu Hause, telefonieren kann ich ja. Und dann ist erstmal so ein zucken die so ein bisschen zurück, wenn ich sage, nein, in der Regel finden die Dienste an der Stelle statt. Ich glaube, Gabi, du wirst mir vielleicht recht geben können, und das erlebe ich auch so in meinem Dienst, ich habe auch als Ehrenamtlicher angefangen, es hat schon was für sich, wenn Gespräche an einer Stelle bleiben, an einem Ort bleiben, wenn ich mich auch auf den Weg machen kann, auch das zurückzulassen, auch hinter sich zu lassen, da unterwegs zu sein. Und mir geht es oft so, wenn ich rausgehe, habe ich schon die 95% der Gespräche wieder vergessen. Was dann noch aufkommt, da haben wir ja Möglichkeiten der Begleitung, das anzusprechen. Und das ist schon ganz wichtig, auch auf diese eigene Psychohygiene zu achten. Ja, es ist ein Brett. Ich bewundere alle Ehrenamtlichen, die sich auf den Weg machen. 9 Monate Ausbildung, 20 Stunden Hospitation. Ich glaube, insgesamt sind es 200 Stunden, die da investieren. Also das ist echt eine Menge notwendig, um diesen Dienst qualitätsvoll, Stichwort Studie, tun zu können.
Absolut.
Aber es ist auch ein Amt, das, glaube ich, viel Individualität, viel Freiraum, viel Planbarkeit gibt. Und so dieses Abwägen und Auswägen, Austarieren, macht es für mich ja immer so interessant, bei der Telefonseelsorge zu sein. Mhm. Und vielleicht für dich auch, Gabi.
Ja, auf alle Fälle. Also man ist einfach als Person, als ganze Person so gefordert. Mhm. Es ist nicht planbar, man weiß nie, welche Gespräche kommen. Es ist wichtig, sich selber gut zu kennen und selber einfach auch zu schauen, wie reagiere ich, wo muss ich vielleicht aufpassen, weil ich da selber ein Thema habe. Und wenn man gerade ein sehr großes Thema selber hat, dann sagt man einfach, meldet man sich ab und sagt, ich kann jetzt die nächsten Wochen, ziehe ich mich mal raus, weil das lernt man eben auch in der Ausbildung. Es ist schon wichtig, dass man selber ganz da sein kann und auch ja, selber gut dasteht, damit man eine gute Telefonseelsorge machen kann. Und da ist es eben auch dann offen, dass man sagt, jetzt gerade nicht, ich komme dann wieder zurück. Ja, es gibt ja auch Kollegen, die sind mal länger krank, aber du bleibst im Team, es gibt den Kontakt, es gibt Kollegen, die nachfragen, wie geht's dir, was ist gerade so, und dann kommt man halt wieder zurück. Also das ist ein ganz wichtiger Punkt, was auch in der Ausbildung zu Anfang ein wichtiges Thema ist, dass man eben auch wirklich auf sich schaut und man lernt sich selber auch noch sehr viel besser kennen. Das
Selbsterfahrung
ist auch ein spannender Punkt.
Ja, Selbsterfahrung und Psychohygiene sind echt zwei so wichtige Pfeiler. Da habe ich, also ich habe am Ende meines Studiums das gemacht in einer anderen Phase und mir gedacht, Mensch, diese Selbsterfahrung, wozu denn eigentlich? Und habe dann gelernt, oh, die ist aber schon ganz wichtig. Ja. Und sie wird immer wichtiger, je länger man dabei ist.
Kann ich mir vorstellen. Also man wird dann durchaus auch unterstützt, ja, im Hinblick auf belastende Gespräche, auf die psychische Hygiene bei einem selber. Wie wird man da denn
Selbstfürsorge
nennen wir das in der Telefonseelsorge?
Ja, also das ist ein wichtiger Punkt in der Ausbildung, der auch, glaube ich, immer wichtiger geworden ist, wenn ich das so vergleiche mit Kollegen, die schon ganz lange dabei sind, die die Ausbildung in der Form noch nicht hatten. Denen erzählen wir das auch gerne immer, was wir da so erfahren haben, dass man Pausen macht, dass man merkt, boah, heute geht's irgendwie nicht, oder dass man, wenn man einen Migräneanfall hat, dann sagt, ich kann den Dienst heute nicht machen. Das ist alles viel sinnvoller, als sich da irgendwie durchzubeißen, weil man ist schon gefordert und man steht einfach als sich selber da,
ja,
also in dem Dienst, und ja, muss eben auch ja schon präsent sein. Und es fühlt sich auch wirklich gut an, wenn man sagen kann, ich bin jetzt einfach dafür, was immer kommt. Aber dazu muss man halt auch ja gut aufgestellt sein und gut beieinander sein, und dass man dann eben Pausen macht. Und ganz wichtiges Angebot, wenn man ein schwieriges Gespräch hat, man geht natürlich vielleicht erstmal in den Nachbarraum, wenn da auch jemand Dienst macht und gerade kein Gespräch hat, und schaut, dass man mal mit den Kollegen sich kurz austauscht oder erzählt es dann einfach nach dem Dienst so mit Kollegen. Aber man kann, es gibt eine Rufbereitschaft, da kann man eben auch jederzeit anrufen, auch nachts tatsächlich, wenn man ein wirklich belastendes Gespräch hatte oder ein Gespräch hatte, wo man sagt, boah, ich weiß nicht, ich habe jetzt irgendwie alles verkehrt gemacht. Das läuft ja auch ganz unterschiedlich. Manchmal ist man sehr zufrieden und denkt sich, boah, das war jetzt ein gutes Gespräch. Und manchmal denkt man sich, ja, man hat jetzt irgendwie so den Schlüssel nicht gefunden zu diesem Menschen.
Es kann wahrscheinlich auch niemand jetzt von einem erwarten, dass man dann wirklich auch die Probleme des Anrufers löst. Was sind denn so Themen, mit denen die Anrufer zu euch kommen? Also welche Gespräche werden da geführt? Gibt es so typische Beispiele? Oder was kannst du jetzt aus deiner
Bisschen? Also ganz, es ist wirklich sehr, sehr unterschiedlich. Ein Satz, der oft so am Anfang steht, ist, ich kann nicht mehr, mir wird gerade alles viel zu viel. Und ja, es gibt schon viele Anrufer, die halt schon eine wirkliche Mehrfachbelastung haben, wo man einfach nach den ersten Sätzen schon denkt, boah, du trägst aber schon echt die jemanden pflegen, selber nicht gesund sind, Belastungen am Arbeitsplatz haben oder chronische Krankheiten, Erlebnisse aus der Vergangenheit, die dann auch reinreichen, wenn eine Krise kommt, dann melden sich solche Themen ja auch gern wieder, und wo es dann einfach zu viel wird. Wo ich mir auch denke, also alle Achtung, die tragen das jetzt schon so und so viele Jahre, und irgendwann geht es halt nicht mehr.
Vom Statistischen her kann man sagen, die Top 5, sage ich jetzt mal, also wir protokollieren, um das auch deutlich zu machen, es bleibt immer anonym, Nummer nicht nachverfolgbar, wir protokollieren aber sehr wohl, welche Themen ungefähr angesprochen werden, auch einfach für die Außendarstellung und auch für die Selbstvergewisserung nach innen. Einsamkeit, körperliches Befinden, Depressionen, familiäre Beziehungen und ja, auch zunehmend Suizidalität, die nicht so im Vordergrund steht, wie vielleicht manche Außenstehende das meinen, aber die doch in Gesprächen dann immer wieder mitschwingen kann. Unsere Mitarbeitenden werden MVA gezielt geschult, das auch anzusprechen, weil viele Menschen das ja sehr befreiend erleben und oft das verschweigen müssen. Es ist ein großes Tabu in unserer Gesellschaft, aber es ist kein Tabu in den Gedanken der Menschen. Mhm. Und deshalb taucht es auch auf und wir haben uns gerade jetzt begonnen in den vergangenen Jahren im Stichwort Suizidprävention, weil ja die Suizidzahlen leider Gottes nach vielen Jahren und Jahrzehnten des Rückgangs wieder steigen. Leider, uns da zu vernetzen und einfach auch deutlich zu machen, wir sind auch für solche Krisen da, aber auch da wird kein Mitarbeitender, keine Mitarbeiterin, kein Mitarbeiter alleine gelassen. Wir haben diese Rufbereitschaft, wir haben die Supervision, die verpflichtend ist und ich glaube, da kann man sich wirklich viel auch abfedern, selber von der Seele reden.
Und wie kann denn Telefonseelsorge dann ganz konkret bei den Problemen helfen? Hilft oft schon allein das Zuhören? Oder das Vermitteln an weitere Stellen? Ich meine, es wird ja jetzt keine Therapie in dem Sinne gemacht am Telefon.
Da sind wir ja auch keine Fachleute. Mhm. Das soll man auch auf gar keinen Fall verwechseln. Und wir tun auch nicht so, als würden wir jetzt die Probleme für die Anrufer oder die Ratsuchenden lösen. Seine Probleme, seine ganze Geschichte, das kann man ja wirklich nur selber aufdröseln. Das Zuhören ist eine ganz wichtige Qualität, die von den Anrufenden auch wirklich sehr geschätzt wird. Und es ist auch nicht schwierig, empathisch zuzuhören, wenn man sich für andere Menschen interessiert. Und dann geht es mehr darum, auch mal so ein bisschen behutsam gemeinsam mit den Anrufenden zu sortieren, was ist denn jetzt akut, was ist da vielleicht noch im Hintergrund, was wünschen die sich, was ist eigentlich das Anliegen, was sie jetzt gerade haben, das vielleicht auch einzugrenzen, weil manchmal sind es ja wirklich viele Themen, die da übereinander liegen. Und dann einfach zu schauen, was gibt's für Möglichkeiten, was gibt's vielleicht, welche Menschen sind da noch, die da unterstützen könnten, die begleiten könnten im eigenen Umfeld. Wo ist professionelle Hilfe vielleicht eine gute Idee, aber es wirklich mehr zu spiegeln, die Anrufenden zu fragen, was sie selber für Ideen haben und sie eigentlich ein bisschen ja, auf den Weg zu bringen, einen Schritt weiter zu kommen. Und ja, das kennt man ja selber, wenn man jemandem was erzählen kann, was einem gerade auf der Seele liegt. Während des Aussprechens sortiert man sich ja vielleicht auch schon ein bisschen im Kopf und kann Dinge benennen, die irgendwie so im Kopf kreisen oder auf der Seele liegen, die man aber noch nie benannt hat. Also allein schon das Aussprechen ist ja auch schon was Gutes und was Wichtiges.
Also es ist jedenfalls so, dass man merkt, wie viel Professionalität und Engagement da dahinter steckt. Wie will sich die Telefonseelsorge denn in Zukunft aufstellen? Was braucht es, damit man weiterhin so vielen Menschen oder vielleicht sogar noch mehr Menschen helfen kann? Auch hier gibt die Studie ja ganz konkrete Empfehlungen.
Also ganz platt gesagt, Geld. Ich muss es leider so sagen, es hängt am Gelde halt alles. Es liegt nicht daran, dass wir brauchen Hauptamtliche, die qualifiziert sind, Theologinnen, Theologen, Sozialpädagoginnen, Sozialpädagogen etc. pp., die einfach auch diese Ehrenamtlichen begleiten können. Das ist vollkommen klar. Wenn eingespart wird, wenn Stellen von einer auf eine halbe Stelle reduziert wird, kann man diese Arbeit nicht machen. Da fällt irgendwas hinten runter und das geht zulasten der Qualität. Also, das ist die Trägerseite. Ja, es muss ausgestattet sein. Inhaltlich aber ist natürlich das Spannendere. Geht es natürlich tatsächlich um die Ausbau auch der Beratungsmöglichkeiten, gerade im Online-Bereich, dass man sagt, eine Chat-Schicht, die vielleicht länger geht, die auch so eine Art Erreichbarkeit etabliert. Wir haben sicherlich noch Aufholbedarf, gar nicht. Wir haben Menschen, die im Beruf sind, die das nebenbei sozusagen noch stemmen. Wir haben aber auch gerade in der Corona-Pandemie festgestellt, es gibt junge Menschen, die sagen, Mensch, ich studiere Psychologie, aber ich interessiere mich. Aber da wissen wir ehrlich, die können sich halt nicht länger binden. Aktuell haben wir so, dass wir auch 2 Jahre Mitarbeit erwarten. Das ist manchmal kontraproduktiv bei sehr motivierten Menschen. Wie wir die ins Boot holen in diesem Online-Bereich, das sind wir gerade zum Überlegen und Austarieren. Auch wieder dickes Brett, aber es macht eine Zukunft auf. Da wäre es vielleicht möglich, einmal projektorientierter für eine Phase zu arbeiten, wie man das auch immer dann von der Ausbildung her und so implementiert. Aber ich glaube, das ist viel Potenzial da, was also Peer-to-Peer-Beratung angeht, von jungen Menschen zu jungen Menschen, kann ja auch ganz toll sein. So. Das zweite ist natürlich die Interkulturalität. Ja, wir haben auf Bundesebene eine muslimische Telefonseelsorge, die auch von unserem Verband mit unterstützt wird. Wir haben ein russischsprachiges Telefonseelsorge, Telefon, man kann sich vorstellen, was das natürlich jetzt in Zeiten Ukraine-Krieg dann auch ausgelöst hat und so weiter. Aber wir wollen schon ermutigen, Menschen, die sich vielleicht mit einem Migrationshintergrund melden, sich bei uns auch zu engagieren. Wir können das echt gut gebrauchen, denn wir haben auch die Menschen mit verschiedenen Hintergründen, die sich bei uns melden. Und da könnten wir schon noch, glaube ich, offener werden, wollen wir einladender sein. Auch Menschen, die vielleicht verschiedene Sprachen sprechen und die das gern einbringen wollen, sind sehr herzlich willkommen, weil davon können wir letztlich nur profitieren. Und ich stelle selber fest, es wird einfach mehr auch automatisch erwartet, dass man vielleicht auf Englisch die Anfrage stellen kann. Aktuell finden die Beratungen in der Regel in deutscher Sprache statt. Das ist natürlich einmal so ein bisschen eine Abgrenzung. Ich glaube, in der Hinsicht können wir viel tun und wir werden, und das macht die Telefonseelsorge Bayern, der Zusammenschluss der Telefonseelsorge Stellen, in den Dialog gehen mit Gesellschaft, mit Politik, mit Kirche. Wir konnten jetzt diese Studie auch an verschiedenen Stellen vorstellen, von der Freisinger Bischofskonferenz bis hin auch zu politischen Entscheidungsträgern. Das ist wichtig und ich kann nur jeden einladen. Jetzt kommen wir wieder zum Geld zurück. Wenn es einen Unternehmerinnen und Unternehmer gibt, die Telefonseelsorge unterstützen wollen, herzlich willkommen. Das ist der Werbeblock am Schluss. Aber wir brauchen das, denn ohne diese Ausstattung können wir diese Arbeit und diese vor allem 24-Stunden-Arbeit, das muss man immer dazu sagen, einfach nicht leisten. Und, jetzt komme ich zur Gabi, wir brauchen die Wertschätzung des Ehrenamts. Da ist viel passiert, Ehrenamtskarte und was es heute so gibt, so als kleine Benefits. Aber wir sagen immer, Ehrenamt ist der Kitt der Gesellschaft, sagt jeder Politiker, wenn er unterwegs ist. Und trotzdem braucht es, glaube ich, tatsächlich noch mehr auch Zeichen der Wertschätzung, damit so Ehrenämter auch attraktiv sind. Wir versuchen es zu sein. Wir sind's, so sagt die Studie zumindest.
Würde ich auch verstehen.
Also, und da wollen wir einfach gut weitermachen, eine Atmosphäre, wo wirklich sich Ehrenamtliche wohlfühlen und gut und gerne ihren Dienst machen können.
Und im besten Falle gibt es dadurch dann auch mehr Ehrenamtliche bei Ihnen, ne? Gabi, eben die Studie hat, also du hast schon gesagt, du fühlst dich auf alle Fälle wertgeschätzt. Die Studie hat aber auch so belegt, dass die ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ihren Dienst als sehr sinnstiftend empfinden und als bereichernd. Kannst du das auch bestätigen?
Ja, total. Es ist so. Ich glaube, wir gehen da alle gerne hin, auch wenn man weiß, da können jetzt auch schwere Dinge auf einen zukommen in diesen 4 Stunden in der Schicht oder in so einer Nachtschicht. Aber es ist auch so eine Konzentration einfach auf was völlig anderes, was man in der Zeit tut. Man weiß, da sind Kollegen, die auch so motiviert sind. Das motiviert einen selber auch mit, wenn man sieht, wie lang manche das schon machen und wie intensiv irgendwie alle dabei sind und diese Gemeinschaft auch tragen. Und das andere ist einfach, dass wir als Ehrenamtlich da schon sehr wahnsinnig gut unterstützt sind von den Hauptamtlichen, dass wir eine regelmäßige Supervision bekommen, was wirklich total wichtig ist. Aber das sind ja schon Dinge, die wirklich auch also viel wert sind und auch was kosten und nicht so einfach zu organisieren. Und einfach zu wissen, dass man da so eine Basis auch bekommt, dass die einfach da ist, die einen tragen kann. Das macht es so richtig rund. Und dass man das nicht selber irgendwie aus der hohlen Hand irgendwie alles leisten muss. Man ist gut vorbereitet, man ist wahnsinnig gut begleitet. Und Telefonseelsorge ist eine Organisation, die nicht stehen bleibt, die an sich auch intensiv arbeitet. Und das motiviert einfach, da dabei zu sein.
Also ein großes Miteinander, das einen auch stützt und auffängt. Was würdest du denn jemandem, der sich jetzt überlegt, sich zu engagieren, sagen? Was sollte er mitbringen? Was muss man wissen?
Ja, tatsächlich, dass es gar nicht unbedingt darum geht, jetzt konkrete Ratschläge zu erteilen im Sinne von, ich sag dir jetzt, was du als nächstes tun sollst oder wie es weitergeht für dich, sondern sich zu öffnen für die Menschen, die da anrufen und ihre Anliegen und eben auch nicht zu werten, was da alles kommt und sich nicht, also das auf Augenhöhe auch tun zu können. Aber ich glaube, also wenn man sich für andere Menschen interessiert, weiß nicht, die soziale Ader oder was es ist, und auch gut sich austauschen kann mit anderen, also gerne auch redet. Wobei, ja, es gibt auch Kollegen, die sind vielleicht wortkarger und die vermitteln das auf andere Art. Also man steht da schon mit seiner ganzen Person. Die Stimme, das weißt du ja auch beim Radio, die Stimme transportiert ganz viel von den Anrufenden, aber auch von uns. Also einfach, ja, gerne mit Menschen in Kontakt gehen und da sehr offen sein können.
Und ich glaube, so konkret kann man sagen, tatsächlich 15 Stunden Zeit sollte man so mitbringen. Im Monat wohlgemerkt, ja. Und Ja, also die Bereitschaft, sich auch auf so eine, Gabi hat das ja angesprochen, auf so eine intensive, auf Selbsterfahrung basierende Ausbildung sich einzulassen, das setzt schon etwas in Bewegung. Also glaube ich, keiner von uns geht da kalt raus und sagt, jetzt habe ich einfach ein paar Skills gelernt und die werfe ich jetzt ans Telefon, sondern man verändert sich auch. Und darauf muss man sich einlassen können. Man soll 2 Jahre dabei bleiben, viele bleiben länger. Die Verweildauer ist groß und da sind wir schon auch froh und dankbar drüber, weil sich ja gerade in dieser Kontinuität des Tuns auch diese Erfahrung und auch die Gelassenheit, die man, glaube ich, braucht, sich einfach einstellt und auch so eine Gemeinschaft mitgetragen wird. Also sitzt nicht jeder irgendwo in seinem Stübchen und macht Dienst. Ja, wir haben die Türen zu, aber wir haben auch viel gemeinsame Aktivitäten und das muss getragen werden. Und da müssen wir uns auch gegenseitig tragen, weil es Seelsorge nicht nur, sie kommen wieder zur Brücke zurück, ja nicht nur diese Einbahnstraße ist, da gebe ich irgendwas, sondern da profitieren auch viele davon. Und ich würde schon die Behauptung wagen, oder wie gesagt, selber als Mitarbeitender erfahre ich auch, dass man schon unheimlich auch profitiert. Deswegen immer die Einladung, wer möchte.
Also das ist dann hier, glaube ich, schon zutreffend, was man allgemein über ehrenamtliche Tätigkeit sagt, dass man da nicht nur anderen hilft, sondern auch für sich selber einfach wahnsinnig viel rausholen kann und dass einem das selber auch gut tut. Anderen Gutes tun und sich selbst damit auch.
Ja, ich muss sagen, ich fühle mich so richtig mittendrin in der Gesellschaft, weil man eben auch mit Menschen in Berührung kommt, die ich in meinem Lebensumfeld vielleicht nicht treffen würde. Und ja, das passt dann mit vielem wieder zusammen, was ich zum Beispiel in der Zeitung so mitkriege über Armutsentwicklungen, die Wohnungsnot in München. Das kommt alles bei uns live ja. an. Also man fühlt sich eigentlich sehr lebendig mittendrin und nicht irgendwie als Best-Ager, der versucht, aus seiner Rente das Möglichste rauszuklopfen an Spaß.
Also ein wichtiges Ehrenamt auf alle Fälle. Die Nachfrage ist enorm. Ich sage vielen Dank an meine Gesprächspartner heute. Wir haben ganz viel über die Telefonseelsorge erfahren. In den Shownotes zum Podcast verlinken wir natürlich auch zur Telefonseelsorge. Und wer überlegt, sich da selbst zu engagieren, der findet dort die nötigen Kontakte. Ich sage Dankeschön fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei Total Sozial. Danke, Herr Lehner, dass Sie da waren.
Danke für die Einladung.
Und dir, liebe Gabi, auch vielen Dank.
Gern.
Total Sozial, ein Podcast vom katholischen Medienhaus St. Michaelsbund, produziert vom MKR.